Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge. Ein besonderes Grüß Gott gilt immer, Pater Karl. Schön, dass du wieder dabei bist, auch in dieser Ausgabe von SDS. Pater Karl, Papst Franziskus ist über 3 Wochen in der Gemelli-Klinik. Letzten Donnerstag war es ja so, dass er sich im Rahmen einer Audiobotschaft vor dem Rosenkranz auf dem Petersplatz an die Gläubigen gewandt hat, mit einer brüchigen, schmerzerfüllten Stimme. Jetzt gestern Abend heißt es dann, dass die Behandlungen bei Papst Franziskus anschlagen. Er müsse zwar vorerst im Krankenhaus bleiben. Und die Ärzte sagen, auch wenn die Lungenentzündung noch nicht überwunden sei, die verhaltene Prognose ist aufgehoben. Interessante Entwicklung.
Also ich habe von Anfang an gesagt, dass der Papst noch 5 Jahre, 10 Jahre lebt. Schauen wir mal, das ist ganz klar, das liegt in Gottes Hand. Aber er ist eine Kämpfernatur und diese Krankheit dürfte jetzt abklingen. Wir werden sehen, wie es dann weitergeht. Ich freue mich, dass es ihm besser geht. Also gestern am Abend, am Montagabend, kam eben diese Nachricht. Ich habe es heute in der Früh gleich gesehen, dass eben auch das Rosenkranzgebet und so weiter wird jetzt anders durchgeführt, glaube ich. Also auf jeden Fall, es ist so, dass der Heilige Vater, dass es ihm besser geht und dass keine akute Lebensgefahr mehr besteht. Wir dürfen dem lieben Gott dafür danken, aber selbstverständlich, die Einladung bleibt, für ihn zu beten. Das ist ja immer da, weil das habe ich ja immer gesagt, dass es geht nicht um eine Person, es ist eine Person, die ein Amt inne hat und das ist eben jetzt das Amt des Vicarius Christi, des Petrus-Nachfolgers. Er wird in jedem Hochgebet, in jedem eucharistischen Hochgebet, wenn 400.000 Priester täglich die Messe feiern, dann wird er in jedem eucharistischen Hochgebet bei der Heiligen Messe jetzt eben genannt, weil er der ist, der die Einheit der Kirche eben jetzt als Petrus-Nachfolger sicherstellt und dafür verantwortlich ist. Also das heißt, das Anliegen des Gebetes für ihn bleibt. Aber ich glaube, man darf es jetzt einmal ein bisschen freuen und ein bisschen relaxed jetzt eben sagen, okay, also die Lebensgefahr scheint vorbei zu sein. Ein 88-Jähriger braucht gesundheitlich sowieso immer Gebet, das ist ganz klar. Aber ich glaube, man darf ein bisschen ausatmen jetzt und sich freuen, dass es dem Heiligen Vater besser geht.
Am letzten Donnerstag hieß es ja in dieser Audiobotschaft, Papst Franziskus hat gesagt, ich danke Ihnen von ganzem Herzen für die Gebete, die Sie von der Piazza aus für meine Gesundheit verrichten. Nicht nur auf dem Petersplatz wurde für Papst Franziskus gebetet, sondern in der ganzen Welt. Pater Karl, haben die Gebete geholfen oder inwieweit haben diese Gebete geholfen?
Also, da sind wir jetzt beim Thema Bittgebet. Der liebe Gott ist eben kein Automat. Ja, also man muss immer aufpassen. Wir beten deshalb im Vater Unser. Das hat uns explizit gelehrt, ist übrigens das Evangelium des heutigen Tages. Dein Wille geschehe. Und der Wille Gottes ist für uns manchmal unergründlich. Wir wollen, dass der Papst gesund wird, da dürfen wir auch beten dafür. Wir wollen, dass er lange lebt, da dürfen wir beten dafür. Aber unser Gebet heißt nicht, dass ich dem lieben Gott eben jetzt genau aufoktroyiere, was ich möchte, sondern es ist unser Anliegen, der liebe Gott weiß es, seine Erhörungen richten sich immer nach dem Gesamtplan und der Gesamtwirklichkeit, die er allein vor Augen hat. Also das wäre schlimm, also da gibt es ja sogar so einen Hollywood-Film, nicht? Also Bruce Allmächtig heißt es, wo dann ein Schauspieler plötzlich zum lieben Gott wird und dann wird er plötzlich so ein Fürbittempfänger ohne Ende und widersprechende Fürbitten und so weiter. Also das ist eine skurrile Vorstellung, die nicht eben jetzt der Transzendenz Gottes entspricht, der in allem und durch alles jetzt eben ist und der alles im Auge hat, mit seiner Vorsehung alles lenkt. Aber ganz wichtig eben, also er will unser Gebet. Also das ist wirklich sein expliziter Wille. Wenn man sich das Evangelium anschaut, also Jesus macht echt Werbung fürs Bittgebet. Matthäus 7,7 ist vielleicht der wichtigste Vers. Bittet und euch wird gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan, aber eben nach dem Willen Gottes. Und deshalb gilt die dogmatische Lehre der Kirche, jedes Gebet wird unfehlbar erhört, aber eben nach dem Willen Gottes.
Im Rahmen des Angelus jetzt, vorgestern, hat sich ja Papst Franziskus wieder an die Gläubigen gewandt oder an alle und hat geschrieben, beten wir gemeinsam weiter um das Geschenk des Friedens, vor allem in der gepeinigten Ukraine, in Palästina, in Israel, im Libanon und in Myanmar, im Sudan und in der Demokratischen Republik Kongo. Also für den Papst zu beten ist okay, überhaupt keine Frage, aber die Anliegen der Kirche und der Welt auch nicht aus dem Blick verlieren. Und hier hat der Papst auch die Hoffnung geäußert, dass die Gewalt endlich ein Ende finde.
Ja, ich bin ihm da zum Beispiel sehr dankbar, weil die Krisenherde, die du genannt hast, viele davon sind sehr bewusst, andere überhaupt nicht, wie zum Beispiel Demokratische Republik Kongo. Der Heilige Vater nützt eben, und das geht zurück eben auf die Päpste, seit es Medien gibt, seit Paul dem VI. Und dann ganz stark Johannes Paul II. Also diese Fokussierung jetzt eben auf den Papst, nicht als diese eine Person, die über die Medien auch transportiert wird, sehr stark, um jetzt eben auf Konfliktherde aufmerksam zu machen und um einzuladen zum Frieden, aber auch dazu, dass man die übernatürlichen Waffen ergreift, um diese Konflikte, diese Katastrophen oft jetzt eben abzuwenden. Und das ist das Gebet. Und ich bin ihm für den Kongo zum Beispiel sehr dankbar. Das ist überhaupt nicht in den Medien. Aber wir haben dort durch die Rebellen Zehntausende Vertriebene. Unser großes Priesterseminar in Bukavu war sogar in Gefahr. Also die waren dort in Lebensangst, in Todesangst. Wir haben jetzt eben gerade heute, also habe ich die Bilder bekommen, weil wir dort über die Caritas helfen, wir von Miss Österreich. Und ich bin sehr froh, dass der Papst auf diese Themen aufmerksam macht und dadurch auch natürlich ablenkt von sich und den Fokus hinführt auf die großen Weltthemen, die wir heute haben, die ja uns alle, Entschuldigung Thomas, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir bekommen mehr Fürbitten als am Beginn der Corona-Zeit im Augenblick, weil die Leute wegen dieser irren Weltsituation, Ukraine, USA, Trump, China steht gar nicht im Fokus. Islamismus ist bei uns gegenwärtig geworden. Das sind ja auch Themen, die Leute zutiefst beunruhigen. Ja? Und wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und scheinbar also fühlt man sich da sehr hilflos und verzweifelt. Ich habe damals vor 5 Jahren, wo wir mit den Messeübertragungen begonnen haben, gesagt, wir müssen die Waffen des Gebetes ergreifen. Und das ist das Bittgebet. Danke, Heiliger Vater, wir haben für dich gebetet. Du sagst immer, dass du für uns betest. Wir danken dir sehr dafür. Und danke auch, dass du vom Krankenbett aus unseren Blick öffnest, dass wir das Gebet eben hinfokussieren auf diese Konfliktherde, die es in der Welt derzeit so häufig gibt.
Ich treffe immer einen rumänischen Mitbruder, der früher für Radio Vatikan gearbeitet hat. Der sagt zu mir immer, wir dürfen nicht nur über den Papst reden, wir dürfen nicht nur über den Papst reden, wir müssen, red über die Kirche, versucht er mir immer mitzugeben.
Ja, es ist natürlich so, wir Menschen sind halt psychologisch gestrickt, nicht? Und du kannst, also es geht mir auch so, ich bin für Weltkirche zuständig, wir sind in 40, 42 Ländern tätig, ja? Ich verliere auch den Überblick. Ja, hier eine Krise, dort eine Hungersnot, da haben die Chinesen ihre Kobaltminen, über das niemand spricht, ja? Die sich die Welt, die Kolonialismus im miesesten Sinn betreiben und so weiter. Dann haben wir diese ganzen Söldner noch, diese russischen Söldner in Afrika, alles Themen. Syrien ist völlig unüberschaubar. Also über Syrien, ich muss jetzt die Sachen zusammenstellen, die wir hier kriegen. Gestern hat mir erst der Safir jetzt eben geschrieben von Christian Hope Center. Die sind in Todesangst im Augenblick in Syrien, weil dieser Islamismus dort unberechenbar ist. Ein gespaltenes Land, die haben jetzt hunderte Alawiten abgeschlachtet, aber auch Christen. Das sind alles so Themen, wo du denkst, ja, okay, aber natürlich reden über die ganze Kirche und über die ganzen Probleme, das kriegst du irgendwie nicht zusammen. Und dann natürlich eine einzelne Person, der Papst, ja, das ist ein liebenswerter alter Mann, auch wenn ich das so sagen darf, ja, also für den man dann eben gerne betet, aber eben, also wie dein Mitbruder aus Rumänien, der sagt, er macht's ja. Ja, dass man dort, wo man hinschaut, auf ihn und für ihn betet, er unser Gebet, unseren Blick weiterlenkt, jetzt eben, dass wir unser Gebet auf die ganze Kirche ausdehnen.
Pater Karl, reden wir über die Kirche. Wir sind im heiligen Jahr 2025, das heilige Jahr läuft. Hier in Rom ganz, ganz viele Pilger kommen. Also die letzten Tage war echt viel los hier. Trotzdem ist es so, das heilige Jahr läuft, der Papst ist in der Klinik, die Pilger können den Papst nicht sehen und können nicht teilnehmen an Feierlichkeiten mit dem Heiligen Vater.
Also was die Pilger können, ja, also was ist der Papst? Ja? Der Papst ist der Nachfolger des heiligen Petrus. Petrus ist ein überzeitliches Amt zugesagt worden, das haben wir in Matthäus 16. Da steht eben, dir werde ich die Schlüssel des Himmelreiches geben, in Lukas 22, nicht, also dass er seine Brüder stärken soll und so weiter, dann Johannes 21. Also das ist ein überzeitliches Amt und der Papst ist deshalb in Rom, damals eben Sitz des Weltreiches und der heidnischen Kaiser, die die Kirche eben über Jahrhunderte verfolgt haben und viele Märtyrer produziert haben. Und der Papst ist dort als Bischof von Rom, Petrus ist dort als Bischof von Rom gestorben. Der Papst ist sein Nachfolger. Also was die Pilger auf jeden Fall können, auch wenn das noch so, wenn es schön wäre, wenn man den Papst auch leibhaftig sieht, das soll auch wirklich immer ein Ziel einer Rom-Pilgerfahrt sein, aber sie können beim heiligen Petrus beten. In der Petersbasilika, dort war dieser Zirkus am Rand des Hügels Vatikan, das war ein Hügel der Vatikan, der ist dann zum Teil abgetragen worden, damit man genau über dem Grab des heiligen Petrus diesen Petersdom erbauen. Die können dort beten. Ad limina apostolorum, zu den Chorschranken der Apostelpilger, man hat es immer geheißen. Ja. Und dorthin geht man, dort kann man beten und dort ist eine gewisse Präsenz jetzt eben, eine historische, aber auch eine übernatürliche Präsenz des heiligen Petrus, des heiligen Paulus. Ja. Man kann zu den Patriarchal, zu den Hauptbasiliken pilgern und so weiter und so fort. Also das bleibt auf jeden Fall bei einer Rom-Wallfahrt, auch wenn man jetzt eben krankheitsbedingt, ich glaube, der Heilige Vater wird sich sehr beeilen, gesund zu werden, weil er möchte dieses heilige Jahr eben groß feiern, auch mit seiner Präsenz. Er möchte ja, dass ihm viele Menschen begegnen. Aber wenn es derzeit nicht geht, also dann nicht traurig sein, sondern eine Rom-Pilgerfahrt hat auch dann einen Sinn, wenn jetzt eben der gegenwärtige Inhaber des Petrusamtes krank ist.
Also das heilige Jahr läuft, die Termine stehen. Am vergangenen Wochenende waren so viele Ehrenamtliche in Rom, wobei ich den Eindruck hatte, ich hab hier nur Italienisch gehört. Also fast nur Italiener, die ganze Stadt, volle Italiener, alle so in Uniform. Und was natürlich auch ist, den Jubiläumsablass kann man natürlich weiterhin erlangen, auch ohne Papst. Allein die Pilgerfahrt hierher ist ja schon das Bußwerk. Dann eben ein Gebet für den Papst, dann eben eine Beichte ablegen, wobei eine heilige Beichte reicht für die Erlangung mehrerer Ablässe. Ich sage einfach mal die Konditionen, die Bedingungen, dass sie nochmal klar sind. Empfang der Heiligen Kommunion und natürlich ganz wichtig, Abkehr, bewusste Abkehr von jeder Sünde. Das läuft ja weiter.
Ja, also das ist, ich meine, Entschuldigung, da muss man den Fokus überhaupt auf das Ganze und Große und so weiter und auf das Eigentliche richten. Wer ist denn Herr der Kirche? Das ist Jesus Christus. Wenn ich nach Rom gehe, an einen historischen Ort, wo jetzt eben Petrus ums Leben gekommen ist, grausam, der Christus verraten hatte und sich dann bittet, dass er verkehrt gekreuzigt wird, wo Paulus enthauptet worden ist, der Völkerapostel, der das Evangelium nach Europa gebracht hat, ja. Und wenn ich dort die heilige Messe feiere, es geht um Jesus Christus. Wenn ich dort eben jetzt durch den Priester die Worte höre, die eigentlich Christus zu mir sagt, schon gesagt hat am Kreuz, als er gestorben ist, ich spreche dich los von deinen Sünden. Also das ist doch das eigentlich Entscheidende. Und dass man dabei eben auch viele sinnliche Eindrücke hat, die Herrlichkeit der Kirche, die Schönheit auch dieser wunderbaren Stadt am Tiber, nicht mit so viel Geschichte. Also das ist ein Kollateral, also ein Seiteneffekt des Ganzen, der auch wichtig ist, nicht? Also es ist das, was wäre Rom, wenn es nicht so schön wäre? Es ist einfach schön. Und man ist einfach berührt, wenn man ein bisschen diese geschichtlichen Zusammenhänge danach mitbekommt. Bei den Kirchen der vielen Heiligen ist, die uns Vorbilder waren in der Jesusliebe, in der Christusnachfolge. Also das hat absolut in sich seinen Wert. Herr der Kirche ist Jesus Christus. Also wenn du nach Rom gehst und dort jetzt eben beichtest, die heilige Messe feierst oder vorher schon beichtest, vollkommener Ablass, also dann hast du innerlich etwas, das unabhängig ist eben jetzt von einer Begegnung mit dem Papst, aber auch unabhängig vom Wetter und all den anderen Dingen, die uns natürlich äußerlich wichtig sind, aber in Wirklichkeit nur nebensächlich sind.
Pater Karl, kommen wir zu einer Zuschrift. Sehr geschätzte geistliche Herren Pater Karl Weiner und Pfarrer Thomas Maria Rimmel, vorweg vielen herzlichen Dank für Ihre großartige Sendung. Wie froh bin ich, dass es in der heutigen Zeit, da auch innerhalb der Kirche alles hinterfragt wird, beziehungsweise in Frage gestellt wird, es Priester gibt, wie Sie, die Klarheit schaffen. Also Klarheit schafft der Pater Karl erst, wenn er es so macht. Okay. Da haben wir Rückmeldungen, dass die Leute das dann vermissen. Meine Frage passt zum Heiligen Jahr. Die Beichte ist ein Sakrament, bei dem alle Sünden vergeben werden. Wozu braucht es dann noch den vollkommenen Ablass? Mehrfach haben Sie schon erwähnt, dass es bei dem Ablass um die Tilgung der zeitlichen Sündenstrafen geht. Kleiner Einschub, wir unterscheiden ja zwischen ewigen Sündenstrafen und zeitlichen Sündenstrafen. Wir können nachher vielleicht was dazu sagen. Doch wie kann ich dies Leuten erklären, die auch die Existenz des Fegefeuers in Frage stellen? Die Auferstehung und das ewige Leben sind für viele Gläubige Wirklichkeit. Doch für das Fegefeuer gäbe es keine biblische Begründung und schließlich wisse niemand, was nach dem Tod genau geschehe, höre ich von manchen Leuten. Kürzlich hat ein Priester angesprochen auf den Ablass mir zu verstehen gegeben, es handele sich um ein Relikt, das keine Bedeutung mehr habe und eigentlich abgeschafft werden sollte. Vielen Dank im Voraus für Ihre klärenden Worte und Gottes Segen. Übrigens, ich bin mal gefragt worden, warum ich sage, weil ich keine Namen vorlese. Die stehen für die Namen.
Ja. Also da hätte ich jetzt sehr viel dazu zu sagen, weil also das Fegefeuer, das ist also ziemlich, ziemlich komisch, dieser Vorwurf, weil wir eben, wir sind in einer theologischen Verwirrung, das muss man wirklich auch sagen. Also mir dreht sich immer alles um, wenn ich dann einen Patenzettel bekomme, so nennt man diese Totenanzeige, wo dann ein Auferstehungsgottesdienst gefeiert wird, ein Auferstehungsgottesdienst. Die Verstorbenen brauchen unser Gebet. Ja. Niemand eben jetzt, der stirbt, ist automatisch heilig. Und wo die Kirche das eben sagt, wird ein Indizienprozess geführt, ob der wirklich heilig gelebt hat, dann muss er ein Wunder machen. Also dem gleich so heilsoptimistisch, das ist verwegen. Ja. Das ist so wie diese Versuchung Jesu, wenn du der Sohn Gottes bist, stürze dich da hinunter und so weiter. Also wir feiern jetzt Halleluja und sehen sie schon auferstanden. Nein, das ist nicht so. Die Verstorbenen brauchen unser Fürbittgebet und das meint die Kirche jetzt eben mit Fegefeuer, weil es eine Reinigung gibt in dieser Wirklichkeit, dass eigentlich unser Leib nur stirbt, unsere unvergängliche Seele, unser Ich, ja, das eben im Leben Gutes und Böses gesammelt hat, dann aber hilfsbedürftig ist, weil es selber keinen Leib mehr hat und keine Geschichtlichkeit, um sich jetzt eben vor Gott selbst jetzt eben zu reinigen. Also nachdem eine arme Seele kann nicht, die ist in einem Bußzustand, der passiv ist. Wir sind in einem Zustand, wo wir noch aktiv Buße tun können hier auf Erden und dazu gibt es eben die Möglichkeit der Beichte. Den Ablass möchte ich jetzt mit zeitlich ewig Sünden, das ist alles ein bisschen zu kompliziert. Also ich erkläre es immer so, in der alten Kirche musste man vor der Lossprechung Bußwerke vollziehen. Also das heißt, die Beichte ist nie die Lossprechung. Die Versöhnung mit der Kirche, mit Gott, ist nie verstanden worden als ein Hokuspokus. Ich gehe hin und dann sage ich was und ich habe nur ein bisschen Gefühle in mir und so weiter. Und dann ist schon alles getan. Entspricht auch nicht der Wirklichkeit. Wenn ich etwas im Leben falsch mache, also nehmen wir ein primitives Beispiel, ich zerschlage absichtlich eine Fensterscheibe, dann kann ich zum Besitzer gehen und sagen, bitte kannst mich entschuldigen, ich bin da ausgezuckt und der wird sagen, ja, also gerne, ich entschuldige dich, aber jetzt eben, dann bitte musst du das zahlen, ja, dann musst du das wieder gut machen. Also du musst durch deine, in dem Fall, indem man das eben zahlt, etwas einzeitigen, ja, in die Zeit bringen, was du zerstört hast. Und das sagt die Kirche, das ist der Ablass. Jetzt wird ja in unserer Situation, wie wir jetzt die Beichtpraxis haben, schon sofort mit dem Bekenntnis dann die Lossprechung gegeben. Aber wie ist das dann wieder mit der Wiedergutmachung? Ja, also wie ist das mit dem Schaden, den ich angerichtet habe? Und da bietet die Kirche eben die Möglichkeit, dass ich surrogativ eine Form von Fürbitte durch etwas Tathaftes leiste. Und der Ablass ist deshalb immer mit einer, ich sag's mal schwarzeneggerisch, ja, ich tue immer die Ärmel hochkrempeln, also mit einer Action verbunden. Ja. Also du musst da Wallfahrt machen, einen Kreuzweg beten, ja, anstrengendere Gebete, also irgendwie nur Jesus, ich liebe dich, seufzen. Ja. Also es muss dir Zeit kosten, es muss irgendwie, es muss etwas sein, was in deinem Leben sich einzeitigt, als Positives, um eben dieses Gegengewicht zu schaffen gegen das Negative, das du durch die Sünde eingezeitigt hast. Das heißt, du bist losgesprochen dann Gott hat dir verziehen, das ist richtig. Und dann übst du dieses Werk der Liebe und es ist kein Werk der Berechnung. Das muss man immer wieder dazu sagen. Konzil von Trient sagt vor 500 Jahren, der Ablass wirkt per modum deprecationis, also nach der Art einer Fürbitte, einer tätigen Fürbitte. Dieser Wahnsinn, den man hatte, wie dann Julius II. Den Ablass hat predigen lassen, wie dann die Reformation losgebrochen ist, nicht so unrecht, ja. Also die Seele in den Himmel springt, wenn das Geld im Kasten klingt, ja. Also unvorstellbar, was da für ein Missbrauch geschehen ist. Das ist alles richtig. Aber dem lieben Priester, der dann sagt, der Ablass ist ein Relikt aus vergangener Zeit, muss man sagen, nein, im Gegenteil. Die Menschen brauchen das auch psychologisch, dass sie eine Möglichkeit haben, schuldbelastet, auch wenn sie losgesprochen sind, dass sie jetzt eben Gutes einzeitigen in die Welt, weil die Sakramente eben kein Hokuspokus sind. Sie erfordern gerade die Buße, erfordern wirklich deine Mitarbeit durch die Reue bei der Beichte und dann auch durch tätige Buße, die du dann eben in Form des Ablasses üben kannst.
Pater Karl, mir gefällt es aber besser, dass man beichtet, man bekommt die Lossprechung und dann hinterher sozusagen so ein Bußwerk tut, weil ich finde das sehr biblisch, weil Jesus ist ja auch bei Zachäus erst eingekehrt, Begegnung, genau. Beichte, Sakrament ist eine Begegnung dann, mit Jesus, genau. Und dann hat er alles in Ordnung gebracht. Ja. Also mir gefällt genau. Das.
Ja, es ist auch okay, es hat sich so entwickelt, aber wir hatten in der frühen Kirche, da hat man bei den drei Todsünden, das war Glaubensabfall, Ehebruch und Mord, nicht hat man oft jahrelange Bußzeiten gehabt, bevor man dann vom Bischof losgesprochen worden ist. Also das war nicht so. Heute kannst du auch bei schwerster Sünde, bei Mord, bei Abtreibung, ja, bei Betrug und auch wenn du Hostienschändung oder irgendwas Sakrilegisches gemacht hast, also du gehst hin und kannst, bei der Hostienschändung müsste man ein bisschen warten dann, aber du kannst das direkt beichten und bekommst die Lossprechung dafür. Aber was das dann ist, das psychologisch, also wir sind ja auch sinnlich verfasst, wie ist das mit unseren Schuldgefühlen? Wenn ich mit meinem Mann gestritten habe, ist das dann nachher, Schatz, jetzt sind wir wieder gut. Oft kommt die Seele nicht mit, jetzt eben mit dieser schnellen Vergebung. Und dann brauche ich auch psychologisch, dass ich das jetzt durch besondere Liebe, Aufmerksamkeit und so weiter jetzt eben in einer positiven Weise noch einseitige, was ich negativ hier durch den Streit zerstört habe. Ich weiß nicht, ob man das gut versteht, ja, aber es liegt, warum pilgern so viele? Du sagst, viele sind in Rom. Warum gehen denn die Leute? Warum tun sie so gern etwas? Weil das in unserer Sinnlichkeit drinnen liegt, ja, dass wir eben jetzt, wie soll ich sagen, auch durch Äußeres, durch Wallfahrten, durch tätige Buße, Papst sagt auch, durch Sorge für verwahrloste Jugendliche und viele soziale Werke gelten als Ablasswerke, dass ich dadurch eben jetzt was Einseitige in diese Welt. Also ich bleibe immer bei diesem Einseitigen, weil so verstehe ich selber am besten.
Pater Karl, Ablass bedeutet ja, wir haben durch Sünden eine Bürde auf uns geladen, genau. Und diese Bürde können wir wieder ablegen. Schauen wir mal jetzt nicht auf den Einzelnen, schauen wir mal auf die ganze Kirche. Die ganze Kirche hat ja auch durch all die Skandale wirklich viele, viele Bürden auf sich geladen. Welche Bedeutung hat der Ablass für die ganze Kirche? Eine Frage, die mir so mal ein Theologe gestellt hat. Nicht nur für den Einzelnen, der Bürde ablegen kann, sondern für die ganze Kirche auch.
Also ich würde mal Folgendes sagen, es ist schon wichtig, Buße ist immer etwas ganz Persönliches. Ja? Also es geht wirklich um mein Ich gegenüber Gott, meine Seele. Ja? Früher hat man bei den Ablasskreuzen oder bei diesen Missionskreuzen gehabt, rette meine Seele. Also ich bin absolut dagegen, dass man die ganze Kirche da entgeißelt, weil das Zweite Vatikanische Konzil sagt, dass die Kirche in sich, ja, heilig ist, in sich als Wesen. Sie ist die Una Sancta Catholica et Apostolica Ecclesia. Sie hat die Eigenschaften damit auch des Heiligen Geistes, der sie hervorgebracht hat, nämlich die Heiligkeit, ja, und die Universalität. Der Heilige Geist ist universal, deshalb heißt sie katholisch. Katholisch heißt universal auf Griechisch. Also auf jeden Fall, wir haben hier die Eigenschaften des Heiligen Geistes, die ihr als Gesamtorganismus zukommen, aber sie umfasst Sünder in ihrem eigenen Schoß. Ja, das bin ich, das bist du, das sind wir. Ja, das sind alle 1,4 Milliarden Katholiken. Wir sind alle Sünder. Ja, das heißt, die Bekehrung muss bei uns selbst beginnen. Also wir müssen büßen. wir unsere Seele vor Gott eben jetzt in Ordnung bringen. Und das impliziert eine Wirkung auf die ganze Kirche. Ja? Also ich würde nicht sagen, der Heilige Vater, Johannes Paul II. Hat für das Heilige Jahr Aschermittwoch im Jahr 2000, das große Jubiläumsjahr, nicht also diese Reinigung des Gedächtnisses der Kirche mit den großen Fürbitten im Petersdom. Und da wurden auch dann eben Themen, die furchtbar sind, also ich bin ja da mittendrin in der Weltmission, Kolonialismus. Ja, wie ist man auf diese Idee gekommen, eben jetzt, dass man die Mission des gekreuzigten Heilands, der alle liebt, verbindet mit Kolonisation, Ausbeutung, Goldraub und so weiter. Also furchtbar, was da geschehen ist. Und da hat man das eben jetzt Gott hingehalten. Es wird dann zu einem Gesamtschatten auf der Kirche, aber die Sünden wurden von einzelnen Menschen damals begangen. Nicht? Also die Kirche als solches, ja, also ist immer das Korrektiv eben jetzt zum Verhalten des Einzelnen. Und eine solche Reinigung der Kirche geschieht, wenn die Einzelnen eben bereit sind, sich selbst jetzt eben zu ändern und selbst zu büßen. Also was ich nicht möchte, Thomas, darum habe ich jetzt so kompliziert geredet, ist, dass man wieder nach Rom geht und wir und die böse Kirche und Missbrauch und die böse Kirche und so weiter. Bitte schau auf deine Seele, ja? Schau auf dich selber, weil diese Angewohnheit, die wir heute haben, dass unser ganzer Lebensethos schon darin besteht, durch deine Schuld, durch deine Schuld, durch deine große Schuld, aber wir das Brett vor dem eigenen Kopf nicht sehen, ja. Also das ist unser Hauptproblem hier heute. Und das Heilige Jahr, noch einmal, ist eine Einladung, dass du mal deine Seele hineinbringst wieder in ein heiliges Verhältnis zu Gott.
Pater Karl, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Lieber Gott, wir bitten dich noch einmal für unseren Heiligen Vater, dass er wieder ganz gesund wird, dass dein Wille an ihm geschehe. Und wir bitten dich, dass das heilige Jahr 2025 Segen für die ganze Kirche bringt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Amen. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein, für Ihre Zuschriften. Bitte schreiben Sie uns, fassen Sie sich kurz. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden, Frieden für die ganze Welt.